Liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Hebräerbrief aufzuschlagen, Kapitel 11. Und wir wollen heute den Vers 6 betrachten. Hebräerbrief, Kapitel 11. Und ich lese den Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Lass uns beten, wir bleiben sitzen. Herr, unser Gott, wir bitten dich, dass du uns den Verstand eröffnest, auch das Herz, dass wir verstehen, was du hier sagst, Herr, dass wir dir nur durch den Glauben gefallen können. Bitte hilf uns, das wirklich zu begreifen und auch so zu leben. Amen. Wir haben den Hebräerbrief vor kurzer Zeit in unserer Bibelstunde betrachtet. Erinnert euch, was wir gesehen haben. Erinnert euch bestimmt auch, dass dieser Brief dass er von einem unbekannten Verfasser geschrieben wurde. Einige gehen davon aus, dass es vielleicht der Apostel Paulus gewesen ist. Aber der Name wird nicht erwähnt. Aber das ist trotzdem ein kostbarer Brief. Und er wurde an Juden geschrieben, an Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, aber aufgrund der Verfolgung, aufgrund der Anfechtung, die sie erlebt haben, kurz davor waren, den Glauben aufzugeben, alles fallen zu lassen, weil sie diese Verfolgung nicht mehr ertragen konnten. Sie liefen Gefahr, zum Judentum zurückzukehren. Etwas, was man sehen konnte. Der Tempel bestand noch. Etwas, was herrlich war. Was angenommen wurde, auch im Römischen Reich. Im Gegensatz zu den Christen, die schon verfolgt wurden von ihren eigenen Leuten, aber auch von den Römern. Kapitel 11 will also der Autor zeigen, dass der Glaube an Jesus nicht nur Kopfwissen ist, sondern etwas, was beharrlich ist. Der Glaube soll sich durch Ausdauer zeigen. Und in einem ersten Schritt, bevor wir weitergehen mit diesem Vers, wollen wir einige Missverständnisse darüber ausräumen, was der biblische Glaube ist, was damit gemeint ist. Für die meisten Menschen unserer Zeit ist der Glaube Synonym von religiöser Meinung. Ich glaube, ich habe eine Religion, ich habe eine Meinung über Gott. Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass es Christentum weist oder das Islam richtig ist oder Judentum. Für andere beschränkt er sich nicht nur darauf, sondern umfasst auch eine religiöse Praxis. Ich glaube, deshalb übe ich auch eine Religion. Ich gehe in die Kirche, ich gehe in die Moschee, ich tue dies und das, um diesem Gott zu gefallen, ich tue gute Werke. Auch unter Christen gibt es viele falsche Vorstellungen. Der Glaube beschränkt sich zum Beispiel nicht auf einen Schritt nur, den man am Anfang vollzogen hat. Es gibt welche, die sagen, ja, ich habe an Jesus geglaubt. Ich habe am Anfang an Jesus geglaubt, ich habe mich bekehrt und deshalb bin ich Christ. Es ist nicht ein einziger Schritt, den wir vollziehen, wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen. Glaube ist auch nicht ausschließlich eine intellektuelle Zustimmung von bestimmten Glaubensinhalten. Es gibt viele Christen, die glauben das Richtige. Sie können Glaubensbekenntnisse auswendig erzählen, aber in ihr Leben zeigt sich wenig von den Konsequenzen eines solchen Glaubens. Es ist auch der Glaube auch noch nicht, davor müssen wir warnen. Es ist auch nicht das, was man manchmal Kraft des positiven Denkens nennt. Wenn du Glauben hast, dann kannst du alles überwinden, dann kannst du Berge bewegen. Du musst nur glauben. Du bist krank, glaube und du wirst geheilt werden. Ja, Glaube kann heilen, aber es ist nicht nur das. Im 11. Kapitel hier vom Hebräerbrief versucht der Verfasser des Hebräerbriefes zu zeigen, dass Glaube, Hoffnung, Gehorsam und Geduld, Ausdauer untrennbar zusammengehören. Das ist der Glaube. Der Glaube, der Gott gefällt, nimmt ihm bei Wort. Was Gott sagt, das glaube ich. Und lebt von Tag zu Tag in Treue und Gehorsam zu diesem Gott, der uns errettet hat. Bis er endlich seine Verheißung erfüllt, bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommt und uns mit ihm nimmt. Ein solcher Glaube bringt zwar Leid und Verfolgung in verschiedenen Formen mit sich, aber mit Gottes Hilfe überwindet er sie zugleich. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du leiden. Aber weil du an Jesus glaubst, wirst du auch im Leid Überwinder sein. Gott wird dir den Sieg schenken. Deshalb sagt auch Paulus, wir sind mehr als Sieger mit Jesus Christus. Egal, was uns passiert. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, kennt ihr in der Bergpredigt, hatte Jesus gewarnt, dass viele an Bedrängnis und Verfolgung Anstoß nehmen werden. Sie werden einen guten Anfang machen. Sie werden Jesus bekennen. Aber weil die Verfolgung kommt, werden sie aufgeben. Und Jesus beschreibt das als ein felsiger Boden. Der Boden ist nicht ein tiefer Bogen, ein guter Bogen, sondern felsig mit vielen Steinen. Und er sagt, an den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Freude. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwindig. Und wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Matthäus 13. Vers 20, 21. Im Hebräerbrief geht es um den Kampf zwischen dem Glauben und dem Unglauben. Es gibt einen Kampf zwischen dem Glauben und dem Unglauben. Das griechische Wort für Glaube ist das Wort Pistis. Und Pistis bedeutet auf Griechisch auch Vertrauen. Also Glaube ist Vertrauen. Das Gegenteil von Pistis ist Apistia. A bedeutet nicht, auf Hebräisch lo, nicht glauben, Apistia. Und es bedeutet auch gleichzeitig Zweifel, mangelndes Vertrauen. Unglaube ist mangelndes Vertrauen an Gott. Ich kann Gott nicht vertrauen. Und so betont der Hebräerbrief, dass wegen des Unglaubens, wegen des mangelnden Vertrauens an Gott, eine ganze Generation von Israeliten in das verheißene Land nicht kommen konnte. Sie sind alle in der Wüste gestorben, alle in der Wüste gefallen, weil sie aufgehört haben zu glauben oder weil sie, lieber gesagt, nie wirklich geglaubt haben. Von Anfang an Misstrauen Gott gegenüber gezeigt. Und deshalb konnten sie das Ziel ihrer Reise nicht erreichen. Das lesen wir in Kapitel 3, Vers 19. Eine ganze Generation. Die Bibel betont, dass außer, ja, Mose ist auch nicht rein, aber von den Menschen dieser Generation nur Josua und Kaleb in das verheißene Land gekommen sind. Sie haben sich, sagt der Hebräerbrief, von Gott abgewandt. Sie haben Gott den Rücken gekehrt. Wenn man in der Anfechtung nicht standhält, ist es also nicht in erster Linie eine einfache Schwäche, eine menschliche Schwäche, sondern die Bibel sagt, das ist ein Zeichen von mangelndem Vertrauen an Gott und das Zeichen einer gewissen Bosheit in unserem Herzen, dass wir nicht Gott die Ehre geben sollen durch unser Vertrauen, die ihm gebührt. So, was macht der echte, was macht echten Glauben aus? Was sind die Bestandteile des biblischen Glaubens? Damals in der Diskussion mit der katholischen Kirche haben die Reformatoren versucht, drei wesentliche Aspekte des Glaubens hervorzuheben. Das haben sie auf Latein gemacht. Ich sage es die Begriffe und dann werden wir erklären, was das heißt. Erstens Notitia, wir haben das Wort Notiz. Notiz, wenn ich etwas schreibe, eine Information. Dann Assensus, das ist Zustimmung, wir kommen nochmal dazu. Und Fiducia, Fiducia, Vertrauen. Also Wissen, Zustimmung, Vertrauen. Notitia ist alles, was mit dem Inhalt des Glaubens zu tun hat. Ein Glaube, der keinen Inhalt hat. Ein Glaube, der sich nicht auf die Bibel stützt, auf Gottes Wort, ist kein Glaube. Glaube muss den richtigen Inhalt haben. Und wir leben in einer Welt, wo es sehr viele falsche Lehren gibt. Es ist, was Gott offenbart hat und was wir glauben sollen. Für die Israeliten war das das Alte Testament, das Gesetz, die Propheten. Finden zum Beispiel im 5. Buch Mose 29, diese Aussage, was Gott will, ist, was wir glauben sollen, ist, was Gott uns geoffenbart hat, uns, unseren Kindern. Das sollen wir glauben, das sollen wir tun. Und für uns Christen gilt auch, was Gott den Aposteln im Neuen Testament durch den Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Wir haben im Judasbrief im Neuen Testament eine gute Zusammenfassung von diesem Inhalt des Glaubens. Judas, der Bruder des Herrn, sagt, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unserem Allerheil, hielt es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Er redet hier von einem Glaubensinhalt und wir müssen diesen Glaubensinhalt bewahren, für den Inhalt dieses Glaubens kämpfen, der ein für allemal durch Jesus und die Apostel überliefert worden ist. Oder in 2. Timotheus, das war in Judas Vers 3, es gibt nur ein Kapitel in Judas. Dann in 2. Timotheus 1, Vers 13. Paulus, kurz vor seinem Tod, kurz bevor er enthauptet wird in Rom, sagt seinem Jünger Timotheus, der in Ephesus geblieben ist, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Halte dir an das Vorbild der heilsamen Worte. Es waren nicht nur einfache Worte, einfache Erkenntnis, sondern heilsame Worte. Worte, die Heil bringen. Das ist Notitia. Assensus ist eine Zustimmung, eine feste Überzeugung, dass das, was wir glauben, wahr ist. Ja, ich stimme zu. Ich stimme zu, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ich habe keine Zweifel daran. Die Bibel ist die Wahrheit. Man kann viel über den christlichen Glauben wissen und dennoch nicht glauben, dass es wahr ist. Es gibt heute im Christentum viele Menschen, die kennen die Bibel sehr gut. Die haben schon in der Schule im Religionsunterricht über die Bibel gelernt. Aber sie glauben nicht daran. Selbstverständlich kann jeder von uns auch manchmal in unserem Leben Zweifel haben. Wir können manchmal zweifeln. Das kann sich mit unserem Glauben vermischen, dieser Glaube. Aber ein Mindestmaß an intellektueller Zustimmung und Überzeugung ist notwendig, wenn wir gerettet werden wollen. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du nicht glaubst, dass die Bibel die Wahrheit ist. Bevor jemand wirklich an Jesus Christus glauben kann, muss er überzeugt sein, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der Erlöser, der Herr ist, dass er wirklich der ist, der er vorgibt zu sein. Der Retter der Welt, der gute Hirte. Echter Glaube ist die Überzeugung, dass der Inhalt der Bibel und was wir über Jesus glauben, wahr ist. Das ist Assensus. Das hat mit dem Verstand zu tun. Und dann gibt es Fiducia. Fiducia hat mit dem Herzen zu tun, was wir das Herz nennen. Es bezieht sich ein persönliches Vertrauen. Fiducia kommt von Verb fidere, bedeutet Vertrauen. Ich vertraue. Gott, Glaube hat nicht nur mit dem Intellekt zu tun. Das Intellekt ist sehr wichtig. Du kannst nicht wirklich glauben, wenn du nicht weißt, was du glaubst. Aber der Inhalt der christlichen Lehre zu kennen und zu glauben reicht nicht aus. Das tun auch die Dämonen. Und sie zittern, sagt Jakobus in seinem Brief. Kapitel 2. Die Dämonen wissen sehr. Die haben auch Assensus. Sie wissen. Sie sagen, das ist wahr. Sie sehen in die unsichtbare Welt. Aber sie vertrauen das nicht mehr. Sie können das nicht. Sie haben sich gegen Gott aufgelehnt. Der Glaube ist auch der Glaube an Gott und Jesus Christus. Das heißt, es ist eine persönliche Beziehung, ein Vertrauen auf Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Er ist nur dann wirksam, wenn man sich persönlich auf Christus als den einzigen Retter verlässt. Es gibt Menschen, die können das nicht. Die sagen, oh, es wäre schön, wenn es wahr wäre. Du musst glauben, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben. Ich verlasse mich drauf. Jesus Christus ist meine Gerechtigkeit. Ich habe keine Gerechtigkeit. Wenn ich vor Gott stehe, da kann ich mich nicht auf meine Errungenschaften verlassen, sondern nur auf Jesus Christus, der für mich sein Leben gegeben hat, der treue Zeuge. Eine Aussage mit dem Kopf zuzustimmen ist eine Sache. Ihr persönlich zu vertrauen ist eine andere Sache noch. Auch wenn wir bekennen, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt werden, können wir dennoch glauben, dass wir in Wirklichkeit durch unsere Verdienste oder durch unsere Anstrengungen in den Himmel kommen werden. Durch die Tatsache, dass wir das Richtige erkannt haben. Aber das ist trügerisch. Es ist leicht, die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben allein mit dem Kopf zu verstehen, zuzustimmen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir sie verinnerlicht haben, dass wir uns allein an Jesus Christus klammern, um gerettet zu werden. Das ist ein gutes Bild. Gerettet werden heißt, sich an Jesus Christus zu klammern. Verstehst du? Jesus Christus klammern. Er ist meine Rettung. Okay, wir kommen jetzt in verschiedenen Punkten ein bisschen mehr zu dem Inhalt. Wir haben sehr viele Beispiele im Kapitel 11. Wir können nicht alle Beispiele jetzt ansehen, aber wir haben interessante Dinge, die wir betrachten wollen. Punkt 1. Glaube ist eine feste Zuversicht. Was heißt das? Wir lesen im Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Luther übersetzt ein Beharren auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an Dingen, die man nicht sieht. In der griechischen Sprache ist das Wort hinter Zuversicht oder Nichtzweifeln das Wort Hypostasis. Wir kennen das Wort Hypothese. Ja? Eine Hypothese ist eine These, die als Grundlage dient für weiteres Denken. Hypostasis heißt eine Substanz, die als Grundlage dient. Es beschreibt die zugrundliegende Substanzen, die das, was man an der Oberfläche sieht, unterstützt. Die Griechen und, also wahrscheinlich war der Autor des Hebräerbriefes auch, hat eine griechische Kultur. Deshalb viele meinen, das könnte Apollos gewesen sein. Aber Paulus hat auch, wusste sehr viel, er kam von Tarsus, hat auch eine griechische, was. Und die Griechen glaubten, hinter dem, was man sieht, gibt es eine Substanz. Also ja, es ist, was man sieht, ist nur ein Schein. Dahinter ist eine Substanz. Das heißt, der Glaube im Grunde genommen hat auch eine Substanz. Was ich glaube, kann nicht hohl sein. Das kann nicht leer sein. Das muss irgendwie ein Fundament sein. Deshalb, es ist auch ein gutes Bild, dass wir sagen, dass der Glaube muss ein Fundament haben. Muss sich auf ein Fundament stützen. Für viele unserer Zeitgenossen und auch für viele Griechen damals, die Philosophen, ist der Glaube das Gegenteil von Wissen. Heute, wenn du sagst, ich glaube, dann sagst du, ja, aber du weißt es nicht. Glaube ist das Gegenteil von Wissen für die heutige Menschheit. Das ist nicht, was die Bibel unter Glauben beschreibt. Ein Glaube ist eine Gewissheit, etwas sicher. Also man sagt in der Welt, der Glaube ist ein Sprung ins Ungewisse. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube, ich springe ins Ungewisse und Gott wird mich halten. Das ist nicht Glaube. Glaube ist sicher, genauso wie wissenschaftliches Wissen. Nichts widerspricht dem biblischen Glauben mehr als diese falsche Vorstellung, dass man, wenn man glaubt, einen Sprung ins Ungewisse macht. Der Glaube beruht auf historischen Tatsachen. Deshalb die Autoren des Neuen Testaments sagen, was wir euch überliefert haben, das ist das Zeugnis von Menschen, die Jesus Christus gesehen haben, die ihm gehört haben, die ihn betastet haben. Das beruht auf Tatsachen, auf Fakten. Und Glaube ist auch die tägliche Erfahrung, dass das, was die Menschen damals erlebt haben, dass es auch für dich gilt. Deshalb, wenn du nicht sagen kannst, ich erlebe Gott täglich, für mich ist Gott ein vager Begriff, aber ich erlebe ihn nicht, dann es ist wahrscheinlich, dass irgendwas fehlt in deinem Glauben. Was heißt hier im Vers 6 die Aussage, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Ja? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Das ist nicht hier als eine Anfangshypothese zu verstehen. Das heißt, ich muss, wenn ich Gott erfahren muss, muss ich davon ausgehen, dass er ist. Nein, nein, das ist nicht so gemeint hier. Das ist nicht eine Anfangshypothese, sondern das ist eine feste Überzeugung. Man hat auch einen Begriff aus dem Griechischen, man nennt das ein ontologischer Beweis. Ontologie kommt von ontos, das ist das Seiende. Das heißt, ich muss glauben, dass Gott die ultimative Realität ist. Es gibt keine Realität. Das Leben hat keinen Sinn, wenn es keinen Gott gibt. Und das ist der große Irrtum dieser Gesellschaft, dass sie sagen, wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Wenn es keinen Gott gibt, dann müssen wir uns fragen, was wir sind, woher wir kommen und wozu wir leben. Gut, im Hinduismus zum Beispiel, man sagt, das Universum ist die Realität. Man sieht Dinge, aber es gibt eine Realität dahinter. Aber das ist eine unpersönliche Realität. Wir Christen glauben, eine ultimative Realität, die eine Person ist, die wir erkennen können, den wir glauben können, die sich offenbart hat in Jesus Christus. Deshalb nennt die Bibel den Atheisten, jemanden, der nicht an Gott glaubt, einen Narren, weil er nicht erkennen kann, nicht zustimmen kann, dass das, was ist, von Gott kommt und nur von ihm kommen kann. Das Zweite, was auch hier gemeint ist, wir müssen glauben, dass er ist, ist wahrscheinlich ist auch hier eine Anspielung auf das Schema Israel. Was ist das Schema Israel? Das ist der Glaube, dass es einen einzigen Gott, einen einzigen wahren und ewigen Gott gibt. Wir glauben nicht an irgendeinen Gott. Wir glauben nicht an einen unpersönlichen Gott. Wir glauben nicht an eine Vielfalt von Göttern. Wir glauben an einen wahren, ewigen und allmächtigen Gott. Das ist das, was das heißt hier. Zu glauben, dass Gott ist. Zweiter Punkt. Glaube vertraut Gott. Glauben ist Vertrauen. Fiducia. Abraham ist auch der Vater des Glaubens genannt. Und Abraham ist ein vollkommenes Beispiel von dem, was Glaube ist. Und deshalb ist er Vater des Glaubens, weil er ein Vorbild ist. Er hat an den Gott geglaubt, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und damit sind wahrscheinlich zwei Begebenheiten gemeint im Leben von Abraham. Die Opferung, das Opfer seines Sohnes Isaak. Isaak ist nicht gestorben, aber das wäre beinahe passiert. Und die Bibel sagt, dass Abraham das tun konnte, sein Sohn Gott geben, weil er der Überzeugung war, dass Gott Toten auferwecken kann. Und die Geburt dieses Sohnes, auch 13 Jahre vorher, war auch ein Beispiel des Glaubens. Abraham hat geglaubt, dass Gottes Zusagen sich erfüllen, dass das, was Gott sagt, Realität ist. Ihm wurde versprochen, dass er in seinem hohen Alter einen Sohn bekommen sollte. Er dachte, er glaubte, dass Gott sprechen kann. Und plötzlich sind die Dinge da. Die Bibel sagt es am Anfang, Gott sprach und die Welt entstand. Abraham glaubte, Gott kann nur ein Wort sagen. Und ein alter Mann und eine alte Frau können noch ein Kind haben. Nichts ist ihm unmöglich. Zwei Verse weiter im Vers 8 lesen wir, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Das heißt nicht, dass Abraham ein Abenteurer war, dass er sagt, ja, Mama, mal sehen, wo Gott mich hinführt. Manchmal sind wir in Situationen, wo wir sagen, Mama, sehen, wie morgen sein wird. Nein, nein, was die Bibel hier sagt, ist, dass Abraham Gott vertraute. Er wusste nicht, wo Gott ihn hinführen würde, aber er wusste, Gott wird das Richtige tun. Glaube, und er gehorchte auch. Du kannst es glauben, aber nicht gehorchen. So bleiben, wo du bist. Abraham ging in Bewegung. Er ging, wo Gott ihn geführt hat. Glaube heißt also, dem Wort Gottes gehorchen, was Gott sagt, vertrauen und gehorchen. Als Abraham Isaak opferte, war er sicher, dass er seinen Sohn zurückbekommen würde, weil Gott gesagt hatte, durch dein Geschlecht sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Weil Gott ihm einen Sohn versprochen hatte und eine umfangreiche Nachkommenschaft. Er sagt, das kann nicht sein, dass was Gott versprochen hat, dass er das nicht erfüllt. Wenn mein Sohn stirbt, wie soll sich das erfüllen? Das heißt, er verstand nicht, was passieren sollte, wenn sein Sohn sterben würde, aber er vertraute Gott trotzdem, weil er wusste, Gott hat das versprochen. Und deshalb war Abraham sicher, dass Gott in der Lage war, auch seinen Sohn wieder lebendig zu machen. Und deshalb sagt auch der Hebräerbrief, das ist auch interessant für uns, das ist auch für uns ein gutes Beispiel. Ja? Wir denken an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist auferstanden, das ist Bestandteil unseres Glaubens. Und weil Jesus Christus auferstanden ist, sagt Paulus im 1. Korinther 15, werden wir auch auferstehen. Wir können auch uns darauf verlassen, dass wir auferstehen werden, weil Jesus Christus der Garant ist unserer Auferstehung. Dritter Punkt. Glaube ist, sieht das Unsichtbare. Ich habe gesagt, Glaube ist nicht ein Sprung ins Ungewisse. Aber die Bibel sagt trotzdem, der Glaube sieht das Unsichtbare. Er sieht nicht das Ungewisse. Er ist überzeugt, dass das, was man nicht sieht, trotzdem Realität ist. Und mit dem Unsichtbaren ist gemeint Gott, den man nicht sieht, aber an den man glaubt. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube verlässt sich nicht auf Umstände, auf das, was du siehst, auf das, was du spürst, auf das, wofür du konkrete Beweise hast. Glaube verlässt sich nicht auf gegenwärtige Umstände. Deine Umstände heute können wirklich schlimm sein, dass du die Hoffnung verlierst. Aber Gott kann alles wenden. Glaube verlässt sich nicht auf Sinneswahrnehmung, was ich spüre, was ich sehe, was ich höre, was ich mit den Sinnen wahrnehme, sondern rechnet damit, dass Gott real ist, auch wenn er im Verborgenen wirkt. Und diese Zuversicht auch, dass Gott im Verborgenen wirkt, basiert wiederum auf das Wort Gottes. Ich verlasse mich auf das, was Gott gesagt hat. Wenn Jesus zu Thomas sagt, nach seiner Auferstehung, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Du wolltest einen Beweis, dass es wahr ist, dass ich auferstanden bin. Jetzt siehst du, dass ich am Leben bin. Aber ich sag dir, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, Vers 29. Er meint damit nicht, dass die Nichtsehenden keinen vernünftigen Grund haben, an ihn zu glauben. Nein, was er meint, ist, dass diese, obwohl sie Jesus nicht leibhaftig erlebt haben, an das zuverlässige Wort Gottes glauben werden. Das hat Johannes verstanden, denn er fügt auch sofort hinzu in seinem Evangelium. Das, was ich geschrieben habe, liebe Gläubigen, liebe Geschwister, alles das wurde geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es ist auch sehr wichtig, dass wir an die Vorsehung Gottes glauben, dass Gott für unser Wohl wirkt. Gott hat uns nicht nur das Heil zugesprochen, das ewige Leben, sondern er will auch für uns in dem alltäglichen Leben sorgen. Das ist auch, was gemeint ist, wenn der Psalmist sagt, der Herr ist mein Hirte. Gott will für deinen Alltag sorgen. Manchmal denken wir, wir müssen unbedingt Einfluss auf den Kurs unseres Lebens nehmen, nach dem Motto, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Also ich glaube schon, dass Gott mir helfen kann, aber ich muss mir selber helfen. Vergessen wir niemals, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Gott hat einen Plan, einen persönlichen Plan für dein Leben. Wie es im Römer Kapitel 8, Vers 28 steht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, man könnte auch sagen, die an Gott glauben, die Gott vertrauen, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Oder in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch in der Krankheit, in der Not. Gott kann Heilung schenken. Er kann direkt Heilung schenken, er kann Ärzte dazu gebrauchen. Und auch wenn er nicht Heilung schenkt, wissen wir, dass nichts, dass keine Macht uns von seiner Liebe trennen kann, dass wir das ewige Leben haben. Keiner kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Deshalb ist auch ein wichtiger Aspekt des Glaubens die Hoffnung auf das ewige Leben. Hier im Kapitel 11 vom Hebräerbrief, Vers 10, lesen wir, Abraham wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Gemeint ist der Himmel. Abraham wartete auf die neue, auf das neue Jerusalem. Seine Nachkommen sollten das Land erben, wo er stand, und er zweifelte nicht daran, dass das, was Gott versprochen hatte, sich erfüllen würde. Aber was ihn betrifft, wusste er, davon werde ich nichts haben. Meine Kinder werden das Land erben, aber was erbe ich? Und deshalb hat er gedacht, Gott muss doch eine Stadt auch für mich irgendwo gebaut haben. Er hat doch sicherlich auch ein Land für mich. Ein verheißenes Land. Und das kann nur im Himmel sein, wenn es nicht auf dieser Erde ist. Das ist nicht für mich, was ich sehe, aber nach meinem Tod hat Gott etwas Besseres noch vorbereitet. Vierter Punkt, woher kommt der Glaube? Ist es eine menschliche Errungenschaft? Ist es etwas, was du durch die Kraft deiner Überzeugung einfach so hervorbringen kannst? Ist das eine starke Einbildung unseres Geistes? Nein. Der biblische Glaube ist keine Eigenschaft des Menschen. Er gehört zu der Neuschöpfung und ist ein Geschenk Gottes, das wir bei unserer Wiedergeburt bekommen. Der Glaube ist ein Geschenk, das mit der Wiedergeburt kommt. In 2. Petrus 1, Vers 1 lesen wir, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Glaube ist nicht etwas, was aus dir kommt, das ist etwas, was Gott dir geschenkt hat, was du empfangen hast. Denn Glauben ist etwas, was der Heilige Geist in den Kindern Gottes produziert. In 1. Korinther 2, Vers 9 zitiert Paulus ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 64, Vers 3. Denn er sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz bekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist etwas Übernatürliches, was Gott uns gibt durch seinen Geist. Und dann erklärt Paulus, dass Gott uns diese Dinge durch seinen Geist geoffenbart hat. In Vers 12 sagt er, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Es ist der Heilige Geist, der diese Sicherung, diese Gewissheit, diese Erkenntnis in dir hervorbringt. Letzter Punkt. Glaube wird belohnt. Glaube empfängt eine Belohnung. Das lesen wir auch in diesem Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen will, wird, welche ihn suchen. Gott wird die belohnen, die an ihn glauben. Jesus sagte zwar in der Bergpredigt, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber ich glaube nicht, dass dieser Vers hier so zu verstehen ist. Dieses Versprechen, eine Belohnung, hat mehr mit dem Endziel unseres Glaubens im Blick als den Anfang. Das heißt, es geht nicht um die Anfangssuche, ich suche Jesus und ich werde ihn finden, sondern wer ständig Gott sucht, wird belohnt werden. Es ist eine ständige Suche, unser Leben lang. Wir sollen Gott suchen, solange wir leben. Du kannst dich nicht auf eine vergangene Erkenntnis beruhen. Du musst ständig Gott suchen und erfahren. Der Autor des Hebräerbriefs spricht hier zu Menschen, die alles verlassen haben, um Jesus nachzufolgen und die sich jetzt in dieser Zeit der Verfolgung sich fragen, lohnt es sich? Hat es sich gelohnt? Irre ich mich vielleicht? Und es gibt einen Vers, eine Stelle, die ich im Alten Testament sehr, sehr mag, die finden wir im Buch des Propheten Jeremia. Kapitel 29 sind die Verse 11 bis 14. Gott spricht zu seinem Volk Israels damals und er sagt, in der großen Not, in dem dem Volk lebte damals, eine furchtbare Zeit, die Zeit des Propheten Jeremia war eine furchtbare Zeit, viel schlimmer als unsere Zeit heute. Und Gott sagt zu dem Volk durch den Propheten, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen. Das ist zum Teil, was Jesus sagt. Wer sucht, der findet. Aber das ist mehr. Das erstreckt sich auf das ganze Leben. Du kannst in eine Tiefe fallen in deinem christlichen Leben. Aber du kannst jederzeit zu diesem Gott zurückkehren. Und er wird dich erhören. Ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden. Und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Das hat sich mehrmals in der Geschichte des Volkes Israel erfüllt und das erfüllt sich auch für uns auch geistlich. Der Autor des Hebräerbriefes erinnert auch im Kapitel 12, wenn wir das Kapitel 11 lesen, müssen wir auch das Kapitel 12 lesen, um zu verstehen, was er meint. Er erinnert seine Leser an die unglaublichen Verheißungen, die Gott denen gegeben hat, die ihm dienen. Und er sagt zum Beispiel in den Versen 22, 24 im Kapitel 12, Hebräer 12, die Verse 22 bis 24, Ihr seid nicht zu dem Berg Sinai, wie die Israeliten damals gekommen, was ein erschreckendes Bild war, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Berg Zion ist da, wo der Tempel Gottes war. Und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Also ihr seid nicht zu dem irdischen Jerusalem gekommen, zu dem himmlischen Jerusalem gekommen. Wie? Durch den Glauben. Das heißt, wenn du glaubst, näherst du dich dem himmlischen Jerusalem, wo Gott, wo sein Thron ist. Und zu Zehntausenden von Engeln. Zurzeit lesen wir auch die Offenbarung. Wir sehen, dass es dem Apostel Johannes gegeben worden ist, zu sehen, wie es im Himmel ist. Und er sagt, durch den Glauben haben wir auch den gleichen Anblick. Ihr seid zu der Festversammlung zu der Gemeinde der Erstgeborenen gekommen, die im Himmel angeschrieben sind. Eine Festversammlung, wo Jesus an dem Tisch sitzt. Und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das heißt, die Menschen, die ihren Lauf abgeschlossen haben, sie warten, dass du auch deinen Lauf abschließt, dass du auch als Sieger ankommst. Und deshalb sollst du diese Hoffnung nie aufgeben, denn es gibt eine große Belohnung. Und zu Jesus bist du gekommen, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Das Blut Abel schrie nach Vergeltung. Das Blut Jesu schreit nach Versöhnung. Und im Vers 28, Kapitel 12, sagt der Autor des Hebräerbriefs: Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lass uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Ohne Glauben kannst du Gott nicht gefallen. Wenn du weiterhin auf die Verheißung Gottes hoffst, wirst du ein unerschütterliches Reich empfangen. Das tust du, indem du Gott auf wohlgefällige Weise dienst, durch deinen Glauben, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn Gott ist auch ein verzehrendes Feuer, der auch die Menschen bestrafen werden, die ihn abgelehnt haben, die ihn verleugnet haben und die nicht zurückgekehrt sind, die ihren Glauben über Bord geworfen haben. Ich komme zum Schluss. Wir haben auch ein Vers übersprungen im Kapitel 11, ein sehr wichtiger Vers. Kapitel 11, der Vers 13. Es gibt viele Beispiele, die uns gegeben worden sind. Nicht nur Abraham, sondern auch Mose und alle Menschen, die im Alten Testament gelebt haben, die Propheten. Und da sagt hier der Autor des Hebräerbriefs: Dies alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne. Er spricht nicht hier von dem verheißenen Land. Ich meine, irdisch, ja? Sondern er spricht von, also es ist genauso wie Abraham, der auf die Stadt wartete, die Gott gebaut hat. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Hier haben wir verschiedene Dinge, die wichtig sind. Sie haben es von Ferne gesehen. Sie haben das Unsichtbare gesehen. Sie waren davon überzeugt. Und sie haben es willkommen geheißen. Sie haben vertraut. Sie haben sich darüber gefreut und bekannt durch ihr Leben, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf Erden. Wir haben hier drei Dinge zum Schluss, die wir uns merken sollen. Glaube ist eine geistliche Erkenntnis, ein Geschenk von Gott, gegeben durch den Heiligen Geist in uns. Wir sollen uns darüber freuen, dass Gott uns dieses Geschenk gemacht hat. Glauben ist eine Herzensannahme. Das ist nicht nur ein Kopfwissen, sondern eine Herzensannahme. Ich nehme mit dem Herz an und ich bin dankbar für das, was Gott mir gegeben hat. Und zuletzt, Glaube zieht auch konsequentes Handeln mit sich. Glaube hat Konsequenz in deinem jetzigen Leben, was das Gegenwärtige angeht. Du sollst auch so leben, dass es Gott verherrlicht heutzutage im Angesicht dessen der Dinge, die dir versprochen worden sind, woran du glaubst und die sicherlich sich erfüllen werden. Gott, helfe uns auch, einen solchen Glauben zu haben, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.